Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Sie kleben sich auf Straßen fest, blockieren das Rollfeld auf dem Flughafen oder übergießen die Glasscheiben von berühmten Kunstwerken in Museen mit Flüssigkeiten und Essensresten, um sich anschließend dort selber festzukleben. Die Rede ist von der sogenannten letzten Generation, die mit ihren Aktionen nach eigener Darstellung entschlossen gewaltfreien Widerstand leistet gegen den fossilen Wahnsinn unserer Gegenwart und mit ihren Aktionen große mediale Aufmerksamkeit erreicht, aber auch entsprechende Reaktionen aus der Politik. Erhebliche Straftaten von Anhängern der letzten Generation müssen bekämpft werden, so hieß es nach einer Sitzung der Innenminister. Andere sprechen von Klimakaoten, warnen gar vor dem Entstehen einer Klima-RAF oder drohen mit einer härteren Gangart gegenüber den Blockierern. Gestern nun gab es eine bundesweite Razzia bei Mitgliedern der letzten Generation wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wir wollen heute in der Sendung Agenda über den Protest der letzten Generation diskutieren. Wie weit darf dieser Protest gehen? Rufen Sie uns an, sagen Sie uns Ihre Meinung. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen: Wir warten auf eine Vertreterin der letzten Generation, die sicherlich gleich irgendwann auch im Berliner Studio bei uns ankommen wird. Mit dabei weiter in der Runde ist Professor Sebastian Kos. Herr Kos, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie haben die Professur für Soziologie inne am Exzellenzcluster Politik der Ungleichheit an der Universität Konstanz, und Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit dem Engagement für Nachhaltigkeit, und wir werden sicherlich später von Ihnen erfahren, wie weit denn dieses Engagement aus Ihrer Sicht gehen darf. Mit dabei in der Runde ist auch Professor Günter Krings. Herr Krings, guten Morgen.
Guten Morgen.
Mitglied des Deutschen Bundestages und rechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und hier mit mir im Studio ist Georg Ehring, Deutschlandfunk-Redakteur und Experte für Klimaschutz. Herr Ehring, guten Morgen.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns, solange bis die Aktivistin auch der letzten Generation da ist, Carla Rochel, lassen Sie uns vielleicht mit diesem Protest Formen auch direkt finden, die gewählt beginnen, die letzte Generation auch gewählt hat. Wir haben sehr, sehr viele Mails schon vor dieser Sendung bekommen. Ich finde die Aktion völlig legitim, heißt es zum Beispiel. Die Bewegung hat alle anderen Mittel versucht und ausprobiert. Und auf der anderen Seite heißt es, in einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft existiert kein höheres Ziel, das Straftaten rechtfertigt. Herr Krings, wo stehen Sie?
Ja, ist ziemlich eindeutig. Also man sollte in einem Rechtsstaat, darf in einem Rechtsstaat keinen Unterschied zwischen Legitimität und Legalität aufmachen. Wenn man das sozusagen ins Belieben stellt, ist das das Ende des Rechtsstaats. Man kann auch nicht zwischen guten und schlechten Straftaten unterscheiden und dann sagen, ich stehe auf dem Boden des Rechtsstaates. Sondern es gibt klare Regeln, die sind einzuhalten. Versammlungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut in Deutschland. Da kann viel passieren, aber gibt es immer Regeln, die einzuhalten sind. Und dazu gehört nicht, dass man einfach Strafrecht brechen kann. Und insofern ist die Legalität hochzuhalten und müssen Maßnahmen sozusagen im Rahmen der Gesetze erfolgen.
Nun reden wir über Straßenblockaden. Ich habe es eben gesagt, wir reden über das Eindringen auch auf Flughäfen mit entsprechenden Blockaden auf der Rollfelder. Wir reden über das Festkleben und auch zum Beispiel Essensreste, die dann auch ausgeschüttet werden gegenüber Kunstgegenständen, Bildern. Worin besteht aus Ihrer Sicht, oder nicht aus Ihrer Sicht, sondern mit Blick auf die Legalität, worin bestehen die Straftaten und die Taten, die dort verübt werden?
Na gut, gibt es eine Reihe von Straftatbeständen, wenn man die wichtigsten nennt, wenn man mal diese Museumsrandalierer sich anguckt, das ist natürlich erstmal Hausfriedensbruch. Das sind Sachbeschädigungen oder auch gemeinschädliche Sachbeschädigungen. Wir haben es bei den Straßenblockaden mit Nötigung zu tun. Das ist durchaus bekannt, aber hier natürlich eine andere, nochmal andere Dimension von Nötigung. Also früher hat man sich dann hingesetzt, auch das war in der Regel strafbar. Aber da war der Verkehr vielleicht eine halbe Stunde blockiert und jetzt klebt man sich fest, um das möglichst lange anhalten zu lassen und möglichst viele Menschen zu schädigen. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, dann gibt es sicherlich noch Tatbestände, die auch entstehen können, Widerstand gegen Polizei, Vollstreckungsbeamte. Also da ist eine Reihe von Straftatbeständen da, allerdings durchaus ausgerichtet auf vielleicht eine andere Dimension noch von solchen Blockaden oder von solchen aktivistischen Protesten.
Nun hat Herr Krings die gestrige Razzia im Zusammenhang gestanden damit, dass Mitglieder der Gruppe im Frühjahr mehrfach auch an Pumpstationen in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg die Erdölzufuhr zur Raffinerie Schwedt unterbrochen haben. Wie ordnen Sie das juristisch ein?
Ja, auch da gibt es Tatbestände, wenn man solche öffentlichen Einrichtungen blockiert, untechnisch gesprochen. Wobei, die Frage ist natürlich, jeder Tatbestand muss geprüft werden, ob das geltende Recht ausreicht, ob sozusagen auch solche kurzzeitigen Störungen unter diese entsprechenden Straftatbestände fallen. Deshalb haben wir auch gesagt, wir müssen schauen, ob wir punktuell an einigen Stellen auch das Strafrecht anpassen müssen, um Klarheit zu haben, dass solche Taten nicht in Ordnung sind, dass sie strafrechtlich auch verfolgt werden können.
Ich bleibe noch mal bei der Frage nach dem Verständnis, Professor Kohs. Wir haben eine Mail bekommen, ziviler Ungehorsam ist notwendig, um Volksvertreter bzw. schlafende Bürger aufzuwecken. Wie ist Ihre Position zu den Protesten der letzten Generation?
Naja, auf der einen Seite würde ich das, glaube ich, gerne mal etwas größer einordnen. Mit dem Klimawandel haben wir natürlich eine sehr große Herausforderung. Und die Klimaschutzgesetze, die 2019 verabschiedet wurden, die wurden ja nun von dem Bundesverfassungsgericht gerügt und zurückgewiesen, sodass wir da tatsächlich ja eine Lücke haben und die Politik gefordert ist, hier nachzubessern. Und das möglichst schnell eben. Und ich glaube, da sind auch mehrere Klagen anhängig, die bislang eben noch nicht entschieden sind. Das ist mal das eine. Das zweite verweist eben auf diesen größeren Zusammenhang, nämlich dass in der Vergangenheit sich immer wieder gezeigt hat, dass auch Aktivitäten ziviler Ungehorsam notwendig ist, um auf bestehende Probleme hinzuweisen und diese auch durchzusetzen. Denken wir beispielsweise an Rosa Parks und den Montgomery Bus Boykott. Und das bewertet man natürlich aus heutiger Sicht anders, als das vielleicht auch damals bewertet wurde. Also es gibt durchaus Beispiele, wo das sehr erfolgreich war und auch sehr wichtig war, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen und dann auch eine Lösung, eine Veränderung in der Gesellschaft herbeizuführen. Und natürlich sind Aktionen zivilen Ungehorsams immer mit einer Überschreitung von Gesetzen verknüpft. Und ich denke, die Frage zu stellen, was ist legal und was ist legitim, ist durchaus zumindest im gesellschaftlichen Diskurs sehr wichtig.
Also etwas, das nicht legal ist, kann aus Ihrer Sicht durchaus legitim sein. So verstehe ich Sie.
Ganz genau.
Mhm. Ich würde aber gerne ein Missverständnis vielleicht versuchen aufzuklären. Ja. Das Verfassungsgericht hat nicht gesagt, dass geltendes Recht im Klimaschutz verfassungswidrig ist. Es hat darauf hingewiesen, dass wir für den Zeitraum ab 2030 jetzt schon Vorkehrungen treffen müssen, was ich übrigens auch für richtig halte. Also das geltende Klimaschutzrecht wurde in diesem Gerichtsurteil nicht beanstandet.
Herr Ehring, die Frage auch an Sie, zumindest erstmal ganz grundsätzlich gefragt, Verständnis für die Ungeduld, die Menschen haben, weil im Sinne des Klimaschutzes vielleicht zu wenig politisch passiert?
Ja, die Ungeduld ist völlig angebracht. Das Mercator-Institut on Global Commons and Climate Change in Berlin, das hat eine CO2-Uhr, die Sekunden genau anzeigt, soweit das Sekunden genau möglich ist, wie lange das CO2-Budget bei den derzeitigen Emissionen noch reicht und mit dem 1,5-Grad-Ziel gerade noch vereinbar. Ich habe heute Morgen noch mal drauf geguckt. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, dann reichen die derzeitigen Emissionen noch für 6 Jahre, 7 Monate, 8 Tage und 3 Stunden. Das heißt, das CO2-Budget ist sehr, sehr schnell aufgebraucht. Wir haben vom IPCC die Rechnung, dass bis zum Jahr 2030, also für den Zeitraum, bevor das Bundesverfassungsgericht die Gesetzgebung gerügt hat, die Emissionen in etwa halbiert werden. Die aktuellen Trends weisen darauf hin, dass die Emissionen nicht weiter steigen werden, aber dass sie stabil bleiben, also nicht halbiert werden. Das heißt, im Grunde genommen ist die Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad perdu. Das ist vielleicht noch technisch möglich, aber gesellschaftlich und mit dem, was derzeit passiert, überhaupt nicht zu erwarten. Und das hat katastrophale Folgen. Wir haben die gewaltige Flut in Pakistan, wo 1/3 des Landes überschwemmt war. Und dass die junge Generation da sich überlegt, Moment mal, das sind wir, die wir künftig unter diesen Zuständen leiden müssen. Wir hatten ja bei uns auch die Ahrtal-Katastrophe, dass das Ungeduld hervorruft und dass das auch zu Grenzüberschreitungen führt. Da muss man erstmal Verständnis dafür haben. Die Strafbarkeit müssen Gerichte prüfen. Und wenn was zu verändern ist, ist es aus meiner Sicht eher die Klimapolitik Deutschlands, das den Pariser Vertrag nicht einhält, als die Strafbarkeit von Aktionen.
Wir werden gleich, glaube ich, auch inhaltlich da durchaus noch mal etwas tiefer drauf eingehen. Carla Rochel ist nun bei uns, ich glaube, per Handy zugeschaltet. Frau Rochel, grüße Sie.
Ja, hallo.
Hallo, Aktivistin und Sprecherin der letzten Generation. Wir haben gerade schon mal über die Protestformen auch gesprochen, über das Thema Legalität und ob die Proteste entsprechend auch legitim auch sind. Ein Hörer, ich habe zu Beginn gesagt, hat uns geschrieben, die Bewegung hat alle anderen Mittel versucht. Ist das auch der Grund, warum Sie gesagt haben, wir mussten in Richtung Blockade, wir mussten einen Schritt weitergehen?
Ja, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass die Demonstrationen ignoriert wurden, dass die WissenschaftlerInnen ignoriert wurden, die mit jedem Tag alarmierender warnen und auch, dass ja, Blockaden und Aktionen irgendwo weit draußen bei den Konzernen, die gerade wirklich unsere Zukunft zerstören, wie bei RWE zum Beispiel, einfach nicht gesehen werden. Es führt nicht dazu, dass sich die Politik ändert. Und das Fatale bei der Klimakatastrophe ist nun mal, dass uns die Zeit davonläuft. Wir haben keine Zeit mehr. Wir können nicht mehr warten. Und seit Jahrzehnten wird uns versprochen, ich bin 20, ich habe als junge Frau immer auch die Hoffnung da reingesetzt, dass die Politik das schon regeln wird, dass sie das im Griff hat. Und jetzt gerade wird immer mehr Menschen klar, die Politik hat es nicht im Griff. Es übernimmt gerade niemand die Verantwortung dafür, diese Krise zu stoppen.
Wir haben zumindest,
was wir deshalb machen müssen, ist eben gerade leider mitten in der Stadt zu unterbrechen und immer wieder hier auf die Straßen zu gehen.
Wir haben einen Vertreter der Politik mit dabei, der zumindest auf Bundesebene in der Opposition ist. Herr Krings, würden Sie das denn unterschreiben so, dass die Politik die Verantwortung nicht übernimmt?
Nein, ich kann verstehen, dass gesagt wird, es reicht nicht aus. Aber wir haben seit Jahrzehnten eigentlich Diskussionen über diese Themen. Ich selbst übrigens bin politisch mal groß geworden, wenn man so will, vor über 3 Jahrzehnten im Kampf gegen den Braunkohletagebau Gachtswalder 2. Ich komme aus Mönchengladbach am Rande des Tagebaus. Damals haben wir übrigens regional mit vielen Parteien protestiert. Selbst die Grünen auf Landesebene haben damals Gachtswalder 2 genehmigt. Also wir haben in der Vergangenheit sicherlich Fehler gemacht, die sicherlich auch nicht so schnell wieder gut zu machen sind an der Stelle. Aber wir haben jetzt immerhin, und das ist ein Riesenprojekt, das eigentlich größte CO2 oder Projekt zur Reduzierung von CO2 in Europa, den vorzeitigen Ausstieg aus dem Braunkohletagebau. Wir haben viele andere Maßnahmen, starke und regenerative Energien. Auch in den letzten Jahren, wenn man die Kurve sich anschaut, auch da, wo wir in der Regierungszeit waren, in 16 Jahren, geht das steil nach oben. Insofern, klar, auch in Deutschland können wir und sollten wir mehr tun, aber es ist ein globales Problem. Und ich glaube, es ist noch wichtiger, dass wir auf internationaler Ebene dafür sorgen, dass andere Länder auch unserem Weg folgen, damit wir schon mal ein deutliches Stück vorwärts kommen an der Stelle. Insofern sind internationale Verhandlungen total wichtig. Aber nochmal, man kann das sozusagen nicht erzwingen, indem man sagt, die Politik richtet es nicht, wir machen es jetzt gegen die Politik. Das ist letztlich auch eine antidemokratische Grundhaltung, die man weder im Rechtsstaat noch in der Demokratie akzeptieren kann.
Herr Ehring.
Kleiner Einwurf, wir sollten nicht im internationalen Kontext darauf hinwirken, dass andere Länder unserer Politik folgen, sondern wir sollten unsere Politik verbessern. Deutschland liegt beim Klimaschutz, wenn man fair ist, im vorderen Mittelfeld. Eine ganze Reihe anderer Länder, zum Beispiel die skandinavischen Länder, Großbritannien, tun wesentlich mehr und kein Land tut gut genug. Also wir sollten uns wirklich an die eigene Nase packen. Es gibt sicher große Emittenten, die noch viel weniger tun. China, bisher die USA, da ist die Hoffnung, dass sich das ändert. Aber unser Weg ist nicht das Vorbild für die Welt, sondern wir haben ganz kräftig nachzubessern.
Aber ich stimme dazu, dass es schon besser wäre, wenn China und USA immerhin so gut wären wie wir. Das wäre schon mal besser, oder?
Das wäre besser, gut. Ja. Und wir müssen auch noch besser werden.
Ja, okay.
Genau, aber eine wichtige Sache ist ja, dass sozusagen diese Diskussion durch diese Verantwortungszuschreibung, dieses, was wir Blame Game nennen, auch nicht verbessert wird. Wenn wir immer bei den anderen gucken und sagen, ah, die müssten noch ein bisschen mehr machen und uns nicht an die eigene Nase fassen und versuchen, auch da voranzugehen, dann ist tatsächlich am Ende wenig gewonnen, weil wir dann immer die Verantwortung anderen zuschieben. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das falsche Signal.
Frau Rochel, nun haben Sie sich, ich glaube, im Herbst diesen Jahres ja auch an die Bundesregierung gewandt mit einem Schreiben, wo Sie durchaus von hohem Respekt auch gesprochen haben gegenüber den Anstrengungen, die da unternommen werden, aber gleichzeitig natürlich auch sagen, dass diese Maßnahmen so nicht ausreichen. Gab es eine entsprechende Reaktion der Bundesregierung, vielleicht auch ein Gesprächsangebot? Das war ja Ihr Wunsch oder ist Ihr Wunsch?
Ja, wir sind bei unseren Protesten immer gesprächsbereit. Wir bieten auch immer wieder aktiv der Bundesregierung Gespräche an, weil es, glaube ich, jetzt gerade unfassbar wichtig ist, darüber ins Gespräch zu kommen. Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit Joachim Herrmann, dem Innenminister von Bayern, und immer wieder mit auch PolitikerInnen aus den Parteien der Bundesregierung. Aber was gerade eben noch fehlt in der Diskussion und was auch gerade, glaube ich, nochmal wichtig ist zu sagen, ist, wenn wir zu wenig machen, reißen wir trotzdem die Kipppunkte. Zu wenig ist dann gleichbedeutend mit nichts, das ist egal. Wir müssen jetzt genug machen. Und dann ist es auch egal, wie viel China und die USA machen und Skandinavien, sondern wir können einfach jetzt hier in Deutschland anfangen. Und ich glaube, dass das große Problem an der Klimakrise ist, dass man immer um sich herum schaut, ah ja, die anderen, egal ob jetzt bei den Ländern oder persönlich sagt, ja, die anderen liefern ja auch noch Auto oder ey, die essen ja auch noch Fleisch. Aber wir könnten auch einfach selber anfangen. Und das ist jetzt gerade das Wichtige.
Und das ist, so verstehe ich Sie ja auch, Ihre Botschaft. Warum haben Sie gerade diese Protestformen? Blockade des Straßenverkehrs, des Flugverkehrs, Kunstwerke, die da, ich sage jetzt mal ein bisschen Laps, da auch mit hineingezogen werden. Warum haben Sie diese Art von Protest gewählt?
Wir haben diese Art von Protest gewählt, weil alles vorher ignoriert wurde, wie Sie auch schon selber gesagt haben. Und wir jetzt gerade sehen, dass das funktioniert. Und das, was wir machen, ist ja auch nichts Neues. Straßenblockaden sind ja keine neue Erfindung. Zivilen Widerstand gab es in der Geschichte schon so häufig. Und einige unserer wichtigsten Rechte wurden damit erkämpft. Zum Beispiel das Frauenwahlrecht, dass ich überhaupt wählen darf. Liegt daran, dass Leute auf die Straße gegangen sind, die gesagt haben, wir gehen hier nicht mehr weg, weil das gerade so nicht richtig ist, was wir machen. Und das, was wir am Ende ja fordern, ist, dass die Bundesregierung sich einfach an ihre eigenen Versprechungen hält. Olaf Scholz wurde als Klimakanzler gewählt. Die Grünen wurden gewählt, um ihre Versprechungen auch umzusetzen in der Regierung. Und jetzt gerade sehen wir, dass das einfach nicht passiert. Und deshalb braucht es jetzt eben eine Zivilgesellschaft, die da Druck macht. Und deshalb wählen wir diese Protestform.
Nun habe ich in der Anmoderation, ich weiß nicht, ob Sie sie hören konnten, schon gesagt, da gibt es deutliche Reaktionen auch von Seiten der Politik. Auch Herr Krings hat sich auch als Mitglied des Deutschen Bundestages, rechtspolitischer Sprecher seiner Fraktion, da auch klar zu geäußert. Wie ist es auf der Straße selber? Wie reagieren die Menschen? Gibt es riesengroßes Unverständnis oder gibt es auch Autofahrer, die nicht weiterkommen und Autofahrerinnen, die sagen, okay, wir verstehen, was ihr da gerade macht?
Es gibt es tatsächlich beides natürlich. Und wir sehen jetzt gerade in den letzten Wochen, dass da auch die Reaktionen heftiger werden. Sowohl, dass Menschen von der Straße gezerrt werden oder geschlagen werden, aber auch viele, die auch am Rand stehen und sagen, ey, ja, das ist richtig, was die da machen und wir brauchen das jetzt als Gesellschaft, dass uns hier mal jemand wachrüttelt und nervt. Und ich war letzte Woche mit auf der Straße hier in Berlin und da habe ich eine Szene beobachtet, wie eine Mutter mit ihrem kleinen Kind an der Blockade vorbeikam und das Kind gefragt hat, ey, was machen die denn da, warum sitzen die denn da auf der Straße? Und die Mutter ihr erklärt hat, warum wir das machen und dabei angefangen hat zu weinen und auch irgendwie sich danach die ganze Reihe lang bedankt hat, weil natürlich die Leute lange schon wissen, dass es so nicht weitergeht. Das ist allen klar. Und was wir jetzt gerade brauchen, ist einfach eine mutige Regierung, die jetzt die ersten Schritte geht. Und dafür sind wir da auf der Straße.
Herr Ehring.
Ein bisschen muss ich da widersprechen. Es passiert nicht nichts. Es gibt den Klimaschutz auch international schon seit ziemlich langer Zeit und der hat durchaus was gebracht. Es gibt den Climate Action Tracker, das ist so eine Zusammenstellung der Aktionen, die laufen, auf welche Temperaturerhöhung das hinausläuft von Wissenschaftlern. Der stand 2009, wenn alle ihre Klimazusagen einhalten, bei einer Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts um 3,5 Grad. Jetzt sind wir bei 2,5 Grad und das ist einerseits ein Fortschritt, aber das ist natürlich auch das große Problem. Bei den 2,5 Grad können wir nicht bleiben und das Zeitfenster schließt sich sehr, sehr schnell. Von daher nochmal die Ungeduld finde ich völlig berechtigt. Aber es passiert einiges und es müsste sehr, sehr, sehr viel mehr passieren.
Herr Krings, vielleicht auch nochmal in Richtung Analyse. Stimmen Sie überein, dass zu wenig geschieht bei jedem Einzelnen von uns, aber auch politisch?
Ja, ich glaube, wir können noch mehr machen, aber ich würde auch mal betonen, was wir nicht nur in Deutschland, so gar kein Gegensatz, Deutschland, andere Länder schon erreicht haben. Und ich würde davor warnen, wie das eben anklang, jetzt in so eine Vergeblichkeitsfalle zu rennen. Dass man sagt, also wenn zu wenig passiert, dann kann genauso gut nichts passieren. Das, glaube ich, gewinnt keine Sympathisanten für das Thema. In der Demokratie brauchen wir Mehrheiten für diese Anliegen. Und insofern, glaube ich, wird auch kaum jemand überzeugt werden durch solche Protestaktionen. Welche Personen, die da vielleicht vorbeikommen und sagen, naja, ich bin eh der Auffassung, es muss viel, viel mehr passieren, die fühlen sich vielleicht bestärkt. Aber jemand, der dann stundenlang im Stau sitzt oder sonst große Nachteile hat, ob der jetzt aufgrund dieser Aktion dann sagt, Mensch, also jetzt bin ich aber auch bereit, mich stärker für den Klimaschutz einzusetzen, halte ich für abwegig. Im Gegenteil, ich glaube, die Leute sagen dann eher, gut, wenn die mir sagen, zu wenig heißt, genauso gut nichts tun, dann ist es halt alles zu spät oder dann ist das vielleicht ein Thema, womit mich gar nicht beschäftigen mag. Also ich halte es da eher sogar für kontraproduktiv, was da passiert an der Stelle.
Wir haben eben von Frau Rochel gehört, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieser Protest ist durchaus auch erfolgreich. Herr Kos, wie schätzen Sie es ein? Ist das, was wir gerade erleben, ein erfolgreicher Protest oder erreicht man dadurch zwar mediale Aufmerksamkeit, aber letztlich geht es in der Politik und vielleicht auch in unserem Verhalten einfach so weiter?
Auf der einen Seite möchte ich auch noch mal sagen, dass sich in der Vergangenheit tatsächlich etwas getan hat und dass 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr für den Klimaschutz war. Hier wurde wirklich eine Diskussion angestoßen, die sehr viele Konsequenzen hatte, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Also ich glaube, es wurde schon etwas erreicht und ich würde auch tatsächlich sagen, dass es gefährlich ist zu sagen, das alles bringt nichts. Also da würde ich auch Herrn Krings zustimmen. Wir müssen alles sozusagen mitnehmen, was wir bekommen können. Was bedeutet das nun? Wie effektiv sind diese Proteste? Ich finde, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Und da ist, glaube ich, meine Einschätzung tatsächlich etwas anders als die von Frau Rochel. Aus der Forschung, die tatsächlich hauptsächlich jetzt in anderen Ländern stattfand, zumeist in den USA, wissen wir, dass diese Aktionen zivilen Ungehorsams häufig etwas bewegen können und häufig auch nicht dazu führen, dass der Support, die Unterstützung für diese Proteste oder für die Sache an sich auch nachlässt.
Wir müssen dieses Aber müssen wir gleich in die zweite halbe Stunde mit hineinnehmen, Professor Kos, denn dann werden wir weiter reden. Kleben für das Klima. Wie weit darf Protest gehen? Sie können kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Leben für das Klima. Wie weit darf Protest gehen? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Wir schauen auf die Protestaktionen der letzten Generationen. Gestern hat es dazu ja auch eine entsprechende Razzia auch gegeben gegenüber Mitgliedern der letzten Generation. Und wir tun das mit folgenden Gästen. Wir tun das mit Carla Rochel, sie ist Aktivistin und Sprecherin der letzten Generation, mit Professor Günter Krings, Mitglied des Deutschen Bundestages, rechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir tun es mit Professor Sebastian Kos von der Universität Konstanz. Er hat dort die Professur für Soziologie inne. Und mit Georg Ehring, Deutschlandfunk-Redakteur und Experte für Klimaschutz. Und am Telefon ist jetzt Michael Sato. Herr Sato aus Stuttgart, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Eher Verständnis, eher Unverständnis für die Aktionen der letzten Generation?
Eher Unverständnis. Also ich finde es viel zu weit gegriffen. Diese Aktionen, die sind wirklich kriminell. Und es ist ja eindeutig Nötigung. Und ich finde, das führt zu nichts. Die Leute werden sich davon eher abwenden.
Also das heißt, es wird eher abschrecken und es wird nicht so wie gewünscht dazu führen, dass vielleicht auch jeder Einzelne von uns einmal nachdenkt, ob das Auto zum Beispiel in dem Fall oder das Flugzeug das beste Mittel der Wahl ist, um von A nach B zu kommen.
Das machen ja die meisten Leute schon. Also ich kriege das im Bekanntenkreis mit, dass doch jeder versucht, sich möglichst umweltgerecht zu verhalten. Und diese Aktionen, die schaffen aber nur Widerstand und führen dann zu nichts weiter als zum Widerstand gegen diese Anliegen. Mhm. Und die finde ich auch viel zu weit gegriffen. Also diese Forderung nach dem Tempolimit finde ich einfach unrealistisch, weil es viel zu wenig bringt.
Okay, das wäre nochmal eine zweite Frage. Bringt es tatsächlich was? Da können wir ja nachher auch unseren Klimaschutzexperten hier Georg Ehring zu fragen. Ich gebe das, Herr Sato, bleiben Sie gerne dran. Ich gebe das erstmal auch nochmal in die Runde und vielleicht auch zu Frau Rochel. Frau Rochel, das, was wir tun, ist vielleicht auch bewusst gewählt kriminell. Würden Sie den Satz so unterschreiben?
Das, was wir machen, ist ziviler Widerstand. Das lebt davon, dass Grenzen überschritten werden. Und ich glaube, dass wir uns dabei mal fragen müssen als Gesellschaft, was ist uns eigentlich wichtiger, freier Verkehr auf den Autobahnen oder unser Überleben? Und unser Protest richtet sich nicht an die Autofahrenden da im Stau. Wir fordern nicht, dass die Leute kein Auto mehr fahren. Weil wir einfach in den letzten Jahren auch erlebt haben, dass wir uns alle nur noch um uns selber drehen. Wir kümmern uns darum, irgendwie weniger Auto zu fahren, nicht mehr zu fliegen, weniger Fleisch zu essen, eine Bambuszahnbürste zu kaufen. Aber Studien zeigen, selbst wenn wir das alles, alle perfekt machen würden, würden wir die Klimakipppunkte überschreiten und in eine Welt von Krieg und Hunger rasen. Und auf diesem Weg sind wir gerade. Und die Bundesregierung ist die Einzige, die das verhindern kann. Und deswegen richten wir uns mit unserem Protest immer an die Bundesregierung. Und natürlich haben wir diesen Schritt nicht leichtfertig getroffen. Wir haben uns das gut überlegt vorher und wir wussten auch, dass wir uns damit nicht nur Freunde machen werden. Aber was es jetzt einfach gerade braucht, sind Leute, die klar machen, ey, so geht es einfach nicht weiter. Und das ist auch kein Beliebtheitswettbewerb, was wir machen. Wir wollen damit nicht beliebt werden, wir wollen uns keine Karriere aufbauen. Wir wollen, dass die Bundesregierung sich an ihre eigenen Versprechungen hält.
Und die gehen über das hinaus, was Sie eben schon auch angedeutet haben, wo es vielleicht auch bei jedem Einzelnen von uns da auch Veränderungen auch gibt. Professor Krings, vielleicht auch nochmal an Sie gefragt. Wenn man sich so die Äußerungen aus der Politik anschaut, gerade hat Herr Sato gesagt, das ist kriminell. Die Äußerungen der Politik, die gehen ja noch einen Schritt weiter. Da ist von Klima-RAF die Rede, von krimineller Vereinigung die Rede, von Chaoten die Rede. Sind das Begriffe, die Sie erstens auch wählen würden? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Also erstmal muss man ja feststellen, Deutschland redet jetzt viel über diese Protestaktion, aber nicht mehr über Klimaschutz. Insofern würde ich die These unterstreichen, dass das da nichts bringt. Und von Begriffen her würde ich in der Tat für besondere Begriffswahl sprechen. Es hat auch niemand, oder jedenfalls niemand, den ich kenne, gesagt, da ist eine Klima-RAF entstanden, sondern die Formulierung war, wir müssen aufpassen, dass so etwas nicht entsteht. Kann man sich trotzdem über den Begriff streiten. Es gibt immerhin Aussagen von einer Tochter einer früheren RAF-Aktivistin, die sagt, naja, das ist schon gefährlich, dass das sich weiter radikalisieren kann, gerade also aufgrund dieser Verzweiflung.
Ich habe in den Medien zumindest gelesen, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnt vor dem Entstehen einer
Klima-RAF. Es darf keine entstehen, genau. Er hat nicht gesagt, da ist jetzt eine Klima-RAF. Genau. Das finde ich schon ein Unterschied. Also genau, niemand natürlich behauptet, dass das jetzt eine Klima-RAF wäre. Genau. Und den Begriff, also ich habe mit dem Begriff auch wenig, dass das entstehen könnte. Ich würde mir den Begriff auch nicht zu eigen machen, aber würde auch jetzt davor warnen, jetzt sich über den Begriff lange zu streiten. Also insofern muss man schon Straftaten als Straftaten benennen dürfen, wenn Sie den Begriff kriminelle Vereinigung genannt haben. Da kenne ich jetzt gar kein politisches Zitat. Offenbar ist das jetzt der Vorwurf einer Staatsanwaltschaft. Und die ist im Rechtsstaat.
Der Verdacht da ist.
Der Verdacht, genau. Der Vorwurf ist Anfangsverdacht für eine solche kriminelle Vereinigung. Dass die Staatsanwaltschaften am Ende dann die Gerichte machen ihre Arbeit in einem Rechtsstaat. Das ist von der Gewaltenteilung so vorgesehen. Und das ist kein Begriff, den jetzt die Politik eingefordert hat, sondern den Juristen, die diese auch ihren Job machen, jetzt als Anfangsverdacht formuliert haben. Ja. Und das ist ein ganz normales Vorgehen und auch notwendiges Vorgehen im Rechtsstaat. Ich erinnere oder ich weise nur darauf hin, wenn wir das jetzt einfach so durchgehen lassen, dann kann auch jeder für ganz andere Ziele entsprechende und gleiche Maßnahmen machen. Bei mir im Wahlkreis gibt es Stadtteile mit hoher Kriminalität. Wenn die Bürger jetzt sagen, das nehmen wir nicht länger hin, wir kleben uns an die Straße, wir beschädigen Museumsinventar, würden wir zu Recht auch sagen, so geht das nicht. Also ihr müsst euch schon politisch durch Demonstrationen, durch andere Aktionen wehren, aber nicht, indem ihr das Recht brecht.
Herr Koos, wie ist Ihre Einschätzung? Passiert da gerade oder wird versucht, da auch ein Stück Kriminalisierung auch der letzten Generation vorzunehmen, politisch vorzunehmen?
Das würde ich gar nicht unterstellen wollen. Ich glaube, das sieht man auch in anderen Ländern. In Großbritannien hat das schon stattgefunden. Und ich glaube, ich würde gerne nochmal unterscheiden zwischen den Folgen dieser Aktionen gesellschaftlich, politisch und auch die sozusagen rechtliche Einordnung, die Kriminalisierung dieser Aktionen. Die grundlegende Frage ist ja erstmal, bringt das was? Ja, verändert das irgendwas? Und in Deutschland werden die Gesetze eben im Parlament gemacht. Und Aktivisten haben zumeist eben keinen Einfluss darauf, wie diese Gesetze gemacht werden, was da drin steht. Also sie haben Einfluss darauf auf Agenda-Setting, was steht auf der politischen Agenda. Und da sind Aktivisten sehr erfolgreich, aber fast nie darauf haben sie Einfluss, was dann in diesen Gesetzen steht, oder sehr wenig. Also müssen sie den Umweg nehmen über die öffentliche Meinung. Und deswegen bin ich tatsächlich auch etwas kritisch, ob diese Proteste aktuell so funktionieren, wie in der Einschätzung auch von Frau Rochel. Denn die Unterstützung ist tatsächlich sehr gering. Und klar ist man jetzt in den Medien und man spricht darüber, das ist sicherlich ein Erfolg. Aber tatsächlich, wir sprechen sehr viel über diese Taktik. Wir sprechen auch über Klimaschutz, aber möglicherweise etwas mehr doch über diese Taktik. Und ein Problem, warum, glaube ich, viele Menschen hier so skeptisch oder kritisch sind, ist, dass das als relativ radikale Form des Protests eingesehen oder angesehen wird. Und wir wissen eben auch aus der Forschung, umso radikaler das eingeschätzt wird, umso negativer werden diese Proteste auch eingeordnet. Man kann sich damit nicht mehr identifizieren. Man findet das moralisch nicht mehr richtig. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu den Schulstreiks, die ja auch eine Form zivilen Ungehorsams war und die sehr erfolgreich war und die sehr große Unterstützung auch hatte.
Erstmal, Herr Sato, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Ehring, angesprochen worden ist noch das Stichwort, bringt Tempolimit überhaupt etwas oder müsste zur Einhaltung des Pariser Abkommens wesentlich mehr passieren, geschehen bei uns in Deutschland? Und wenn ja, was? Ja,
der Verkehrssektor müsste zunächst mal überhaupt irgendwie einen Beitrag dazu leisten. Im Verkehrsbereich sind die Emissionen in den letzten Jahren so gut wie gar nicht gesunken. Das Umweltbundesamt hat zum Tempolimit konkret ausgerechnet, Tempo 100 würde pro Jahr 4,3 Millionen Tonnen weniger CO2-Ausstoß bringen, Tempo 120 immer noch 2 Millionen Tonnen weniger, Tempo 130 1,5 Millionen Tonnen.
Um das einzuordnen, was bedeutet das? 4,2 Millionen Tonnen weniger?
Ungefähr 140 Millionen Tonnen ist der Beitrag des Verkehrs. Das heißt, das ist ein Beitrag, den man locker und völlig ohne Kosten leisten könnte, den alle Länder um uns herum auch leisten, aber es muss gerade im Verkehr noch sehr, sehr viel mehr passieren. Das Elektroauto kommt, aber es kommen viel zu dicke Elektroautos. Wir brauchen weniger Autos, wir brauchen kleinere Autos und wir brauchen sehr, sehr viel mehr öffentliche Verkehrsmittel, damit die Leute auch vernünftig und klimaverträglich von A nach B kommen können. Das ist eine Aufgabe der Politik, die gerade der Verkehrssektor überhaupt nicht angeht derzeit.
Uwe Frahm aus der Nähe von Heidelberg ist am Telefon. Herr Frahm, grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen. Ich beziehe mich jetzt auf meine E-Mail, die ich Ihnen geschrieben habe. Es geht beziehungsweise dieses Thema, ob man das Kleben richtig ist oder falsch. Ne? Also
ja.
Ich bin
darüber reden wir ja heute die ganze Zeit.
Ich gehe auf die 70 zu und ich bin de facto ziemlich entsetzt über die Verantwortlichkeit von Politikern und Medien, die wieder am eigentlichen Problem vorbeidiskutieren. Denn was ist denn der Unterschied zwischen den Autobahngaffern, die täglich oder wöchentlich aus Blödheit und Dummheit Rettungsgassen versperren und vollkommen unreflektiert die Rettung von Menschenleben verhindern und verzögern? Oder eine Gruppe von Menschen, von verzweifelten Menschen, die die Vernichtung ihrer Zukunft sehen, weil eben genannte Politiker sowie enorme Profite abschöpfende Wirtschaft ihre Lebensgrundlage auf diesem Planeten vernichtet. Nun, die Ersteren sind einfach nur dämlich und werden nicht kriminalisiert. Die Zweiten sind verzweifelt, kämpfen gegen verantwortungslose Politik und Ahnungslosigkeit der Massen, werden jedoch kriminalisiert. Sie rütteln schlicht und greifend an den ideologisch eingezäunten Gehirnen der Politiker. Politiker okay. Und Medien reden von Kriminalisierung und schärferen Strafen. Und die breite Masse geht da auch noch mit.
Also ich finde es
widerlich.
Sie haben das in einer Mail auch formuliert, die unserem Team auch vorliegt. Herzlichen Dank dafür, dass Sie da das Entscheidende auch nochmal auch vorgetragen haben. Vielleicht auch nochmal gefragt in Ihre Richtung, Frau Rochel. Wenn man sich die Forderungen anschaut, die Sie haben, 9-Euro-Ticket, ich sage jetzt mal, hat sich schon erledigt, es sind 49 Euro draus geworden. Tempolimit ist auch nicht im Blick, zumindest derzeit nicht im Blick. Die Frage nach dem Erfolg ist ja eben auch nochmal gestellt worden. Wie erfolgreich sind Sie tatsächlich mit dem, was Sie tun, jenseits der medialen Aufmerksamkeit, die Sie natürlich dadurch erreichen?
Das, was wir gerade sehen, ist, dass sich hunderte Menschen anschließen. Dass immer mehr Menschen nicht mehr bereit sind, tatenlos hier dabei zuzugucken, wie wir auf eine 3 Grad, 4 Grad heißere Welt zu rasen. Und das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist auch unglaublich viel Solidarität, gerade auch aus der Kirche. Die haben sich jetzt selber ein Tempolimit auferlegt, weil die Bundesregierung es nicht hinbekommt. Wir haben viel Solidarität aus der Kunstszene bekommen. Hunderte SchauspielerInnen und RegisseurInnen haben einen Brief unterschrieben. Und ich glaube, das, was wir sehen in der Gesellschaft, ist, dass sich Menschen positionieren müssen zu dem Thema. Und Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mal aufhören, dauernd darüber zu reden, wie radikal darf Protest sein und wie weit darf Protest noch gehen, sondern fragen, wie weit darf die Regierung noch gehen? Wie lange muss das noch so weitergehen, bis endlich klar ist, dass wir was dagegen tun müssen, dass wir komplett unsere Lebensgrundlagen verlieren? Und das, was wir stellen an Forderungen, ja, die sind klein. 9-Euro-Ticket, haben sie gesagt, ist erledigt. Das 49-Euro-Ticket, mal gucken, wann das kommt. Das wird ja jede Woche noch ein paar Monate nach hinten verschoben. Und ich glaube, dass das einfach erste Schritte sein können, die zeigen, okay, die Bundesregierung packt jetzt an. Sie legt jetzt los. Und es hat auch eine psychologische Wirkung. Einfach, dass man sagt, okay, ja, wir müssen jetzt diese Maßnahmen umsetzen. Die haben beide einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Die Gesellschaft ist bereit dafür. Die Politik könnte ihnen viel mehr zutrauen. Und das, was wir am Ende fordern, nochmal, ist, dass sich die Bundesregierung einfach an unser Grundgesetz hält. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Ziele der Regierung verfassungswidrig sind und hat bis Ende dieses Jahres Zeit gegeben, das nachzubessern. Das ist nicht passiert. Das läuft in ein paar Wochen aus. Und wir können einfach nicht mehr abwarten, dass das irgendwann geregelt wird, weil wir gerade sehen, dass die Justiz auch nicht, es nicht schafft, unser Leben zu schützen, bevor es zerstört ist. Und deshalb, wir haben noch Hoffnung, wir haben noch Zeit. Wir können das jetzt gerade schaffen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gerade in der Gesellschaft sehen.
Ich greife Ihren Wunsch an dieser Stelle mal auf und gebe das mal auch an Herrn Krings weiter als Bundestagsabgeordneter. Wie weit darf Politik noch gehen? Momentan hat man ja den Eindruck, zumindest im Großen und Ganzen, es geht um weiter so. Es passiert viel zu wenig, die Energiewende kommt nicht voran. Man kann nachlesen, dass für rund 800 Millionen Entschädigungen gezahlt werden müssen für Stromanbieter aus regenerativen Energien, weil die Leitungen, die Netze nicht vorhanden sind. Im Prinzip stehen wir ja eher still, kommen kaum von der Stelle. Und wie weit darf Politik das noch weiter zulassen?
Ja, das würde ich schon mal in der Prämisse bestreiten, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahrzehnten noch passiert ist. Ein Ausbau regenerativer Energien, das ist massiv gewesen. Wenn man die Kurven sich anguckt, ist das beeindruckend, vielleicht immer noch nicht steil genug, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und nochmal, wenn ich auf andere hinweise, heißt nicht, dass wir nicht mehr machen sollten oder uns in unsere Hände in den Schoß legen sollten, aber wir dürfen auch mal auf die Erfolge hinweisen, die wir schon hatten. Und auch wichtig auch nochmal, dass wir nicht falsche Kronzeugen in Anspruch nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass wir für den Zeitraum ab 2030 jetzt schon Vorkehrungen treffen müssen. Das hat die alte Bundesregierung dann schon umgesetzt. Und es hat nicht gesagt, dass die jetzigen Maßnahmen verfassungswidrig sind. Trotzdem kann man auch mehr machen, als das Verfassungsgericht fordert. Da bin ich ausdrücklich dafür.
Was sollte gemacht werden aus Ihrer Sicht?
Also es gibt einen Punkt, das ist nur einer von vielen. Ich glaube, dass es richtig wäre, wenn wir auch auf das Thema Kernkraft für einige Jahre noch setzen. Das sehen ja immerhin auch Klimaaktivisten wie Greta Thunberg und andere so, dass wir darauf noch nicht sofort verzichten können. Der Ausstieg ist zwar richtig, ist auch richtig, dass wir ihn beschlossen haben, aber wir hätten wahrscheinlich erst aus der Kohle und dann aus der Kernkraft aussteigen müssen. Das kann man nicht mehr ganz korrigieren. Das ist aber ein Element, was ich für richtig halte, weil es eine klimaneutrale Energie ist. Wir müssen parallel dazu bei dem Leitungsbau vorankommen. Da gibt es auch viele Initiativen, sag ich mal, eher aus dem grünen Bereich, die das ins Stocken gebracht haben. Und dafür gibt es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die wir machen müssen. Aber wir müssen vor allem eines tun. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir in Deutschland als starke Industrienation es schaffen, dass wir starken Klimaschutz machen und trotzdem nicht unsere Industrie, unsere Wirtschaft zerstören, denn sonst macht es uns keiner nach. Also wir müssen beides tun, für uns mehr machen, aber auch Vorbild für andere sein oder vielleicht auch erst werden, bin ich gern bereit, das auch so zu formulieren. Denn ansonsten haben wir keine Chance, dieses globale Phänomen auch mit weltweiten Anstrengungen in den Griff zu bekommen. Wenn wir darüber unsere Wirtschaft zugrunde richten sollten, dann macht es uns keiner nach und dann ist nichts gewonnen für das Weltklima.
Herr Ehring, Stichwort Energie, da wird natürlich auch nochmal die Atomkraft immer wieder auch aufgemacht, geöffnet. Ist das ein Weg? Brauchen wir das als Übergangstechnologie möglicherweise länger, weil es dem Klima dient und dem Klimaschutz dient?
Die Atomkraft ist eine CO2-günstige Energie, ähnlich wie Wind und Solar. Von daher spricht was dafür, das zu verlängern. Die Bundesregierung hat sich allerdings ja für den Atomausstieg entschieden, weil das erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Ich erinnere an Fukushima. Aber trotzdem, Atomkraft würde was bringen. Entscheidend ist aber der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn der beschleunigt wird, und zwar ganz massiv beschleunigt wird, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Atomkraft ein Jahr länger, ein Jahr weniger lang, ist damit gemessen Peanuts.
Aber ein kleiner Beitrag. Stichwort Ausbau. Ich habe eben die Zahl genannt des regenerativ erzeugten Stroms, der nicht im Netz gelandet ist am Ende, weil die Netze fehlten. Ungeduld angebracht an der Stelle?
Ja, unbedingt. Also der Leitungsausbau ist ganz, ganz wichtig. Im Norden klappt der Ausbau erneuerbarer Energien, vor allem der Windkraft, gut. Und im Süden wird Strom gebraucht Richtung Bayern, Baden-Württemberg. Und da stockt der Leitungsausbau seit vielen Jahren. Und das hat die Regierung bisher nicht in den Griff gekriegt. Und das ist unverantwortlich.
Irene von Drygalski ist aus Marburg am Telefon. Frau von Drygalski, grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Ich sage erst noch mal Herrn Frahm, herzlichen Dank für seinen Anruf. Frau Drygalski, sagen Sie uns, wo stehen Sie, was ist Ihre Position, Ihre Meinung zum Thema heute? Wie weit darf Protest gehen?
Ich unterstütze die Ziele der letzten Generation und tue das im Moment so, dass ich in den vielen Diskussionen, die überall stattfinden, diese Ziele noch mal in den Vordergrund rücke, weil ich es für völlig falsch halte, dass diese jungen Leute kriminalisiert werden. Ich finde, das ist eine Täter-Opfer-Verdrehung. Denn die jungen Menschen, deren Leben riskieren wir. Und da finde ich es absolut in Ordnung, gewaltfreien Widerstand zu leisten.
Nun haben wir eben gehört, juristisch betrachtet sind das Straftaten, die da verübt werden. Und trotzdem sagen Sie, da findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt.
Ja, ich habe gerade versucht, es zu finden, einen sehr interessanten Artikel in der Zeit online gelesen, wo ein Jurist darüber nachdachte, ob nicht sogar das Notwehrrecht für die letzte Generation gelten kann bei gewaltfreien Aktionen.
Okay, ich gebe das gerne mal in die Runde. Herr Krings, würden Sie so weit gehen, dass das Notwehrrecht in dem Moment angewandt werden kann, wo zu wenig für den Klimaschutz getan wird?
Also wenn wir das Notwehrrecht so weit ausdehnen würden, hätten wir eine total gewalttätige Gesellschaft. Dann kann ich mich gegen alles Mögliche wehren und das wäre hochproblematisch. Ich kenne das natürlich, zwei Juristen, drei Meinungen. Am Ende werden nicht einzelne Juristen entscheiden, sondern Gerichte darüber entscheiden. Und es gibt ja auch schon Entscheidungen und fast alle sind mit einer Verurteilung dann auch ausgegangen, jedenfalls da, wo die Verfahren soweit gediehen sind. Und insofern finde ich, ist es vollkommen in Ordnung, die Ziele zu unterstützen dieser Bewegung. Aber das heißt nicht, dass man auch die Maßnahmen akzeptieren muss, wenn sie eben kriminell sind. Das heißt, niemand wird hier kriminalisiert, sondern es wird geltendes Strafrecht im Rechtsstaat angewandt. Das ist etwas ganz anderes als Kriminalisierung.
Frau Rochel, wir haben eine Mail bekommen. Erstmal herzlichen Dank, Frau von Drygalski, für Ihren Anruf. Wir haben eine Mail bekommen, wo es darum geht, um die Aufforderung darum geht, bei den Aktionen der letzten Generation, dass man noch mehr ins Gespräch auch kommt mit den Autofahrern, dass man ihnen deutlich macht, wie real der Klimawandel ist, der menschengemachte Klimawandel ist und wie wichtig es ist, jetzt dafür etwas zu tun. Finden diese Diskussionen vor Ort auf der Straße statt oder ist es eher dann auch Abwehrhaltung auch bei vielen Autofahrern?
Diese Diskussionen finden sehr häufig statt. Man hat ja dann Zeit vor Ort. Und häufig führen wir mit den Autofahrern, die da irgendwie in den ersten Reihen stehen, sehr gute Diskussionen darüber. Und ich würde an der Stelle auch gerne nochmal anmerken, dass die Gerichte bisher unterschiedlich entschieden haben. Es gab auch schon Freisprüche, weil die Gerichte sich gerade eben auch noch nicht sicher sind, angesichts dieser globalen Katastrophe, in die wir gerade rasen. Und die bedeutet, dass Milliarden Menschen ihre Heimat verlieren werden. Millionen werden ihr Leben verlieren. Auch wir hier in Deutschland, wir können aufhören, so zu tun, als würde uns das irgendwie nicht betreffen, werden uns um Essen und um Trinkwasser Gedanken machen müssen. Und vor diesem Hintergrund, ob es dann nicht gerechtfertigt ist, sich auf Straßen zu setzen, das ist noch nicht abschließend geklärt. Aber gerade sind die Meinungen, auch die juristischen Meinungen dazu, unterschiedlich. Und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir das auch alle nicht gerne machen. Wenn uns hier irgendjemand sagen könnte, hey, mit dieser Form von Protest schafft ihr es, macht doch das. Und das effektiv ist und dazu führt, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren diesen Wandel hinbekommen, gerne. Ich würde es lieben, nicht mehr jeden Tag da auf die Straße gehen zu müssen. Aber das, was in den letzten Jahren passiert ist, hat einfach gezeigt, dass alles andere ignoriert werden kann. Und deswegen müssen wir jetzt so laut sein, dass wir nicht mehr ignoriert werden können. Und egal, ob man unsere Protestform gut findet oder nicht, das, wo hinterher fast alle stehen, ist, dass Deutschland zu wenig macht, dass die Regierung unverantwortlich ist in ihrem Handeln und dass jetzt gerade auch neues Öl, neues Gas zu kaufen, ein Todesurteil für Tausende und Millionen von Menschen ist. Und das können wir doch als Gesellschaft nicht so hinnehmen.
Was, ganz konkret nachgefragt, was wäre aus Ihrer Sicht die Alternative jetzt zu diesem Zeitpunkt?
Die Alternative ist, dass wir jetzt alles in erneuerbare Energien setzen, was wir können und aber auch mal so ehrlich sind und sagen, wir können so auch als Gesellschaft nicht weitermachen. Wir müssen in Notfallmodus schalten.
Aber Frau Roche, und die, zum Beispiel jetzt...
Natürlich wird es da auch Einschränkungen geben. Ich meine, natürlich.
Jetzt sehr, einfach nur mal sehr konkret gefragt, weil es mich auch nochmal interessiert. Wir haben einen Fachkräftemangel. Also wir haben überhaupt nicht die Leute, die in der Lage sind, Photovoltaik oder Windräder aufzubauen. Wir haben Lieferengpässe, was das Liefern von bestimmten Teilen auch betrifft. Riesengroße Probleme. Wir haben Rechtsverfahren, wenn es um die Erweiterung auch von Netzen und so weiter geht. Ist es wirklich möglich, da so schnell von jetzt auf gleich zu sagen, komm, Gas und Öl weg und wir kommen schon irgendwie durch?
Wissenschaftliche Analysen zeigen, ja, das ist möglich. Es ist möglich, dass wir es schaffen, ohne die Kipppunkte zu überschreiten, trotzdem alle ein gutes Leben zu haben, wo wir noch genügend Essen, genügend Wasser haben, alle ein Dach über dem Kopf. So eine Gesellschaft könnten wir schaffen. Und ich glaube, wir müssen da aber immer mal von dem Punkt gucken, was ist jetzt notwendig, damit wir die Klimakipppunkte in wenigen Jahren nicht überschreiten? Einige wackeln jetzt schon, einige können wir eigentlich schon vergessen. Und wir haben aber jetzt noch Zeit. Und wie nutzen wir diese Zeit? Was ist notwendig? Was müssen wir machen? Wir stehen gerade aber immer nur an dem Punkt, was ist gerade möglich, wenn wir all unseren Wohlstand und Luxus hier auch behalten wollen? Und da muss man, glaube ich, auch mal so ehrlich sein und sagen, geht nicht.
Herr Ehring.
Wenn wir Fachkräftemangel haben, dann sollte man doch die wenigen Fachkräfte so einsetzen, dass sie was Vernünftiges schaffen. Der Gasausbau derzeit ist sehr stark überdimensioniert. Das New Climate Institute hat zum Beispiel vorgerechnet, ein paar schwimmende Terminals für ganz wenige Jahre reichen. Bis 2030 müssen wir unseren Gasverbrauch um 20-30% reduzieren. Und das heißt, die Fachkräfte, die wir haben, in den Bau von Windrädern zu stecken, in den Bau von Solaranlagen. Bei Windrädern ist der Fachkräftemangel auch nicht das große Problem. Bei Solaranlagen ist der Fachkräftemangel schon ein Problem. Aber wenn wir dann die Fachkräfte dafür einsetzen, dass wir Anlagen bauen, die künftig Stranded Assets produzieren, nämlich Anlagen, die nur wenige Jahre laufen und dann können wir uns das Gas aus Klimagründen schon gar nicht mehr leisten, dann verschwenden wir die Fachkräfte.
Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. Kleben für das Klima. Wie weit darf Protest gehen? Unser Thema bis 11:30 in der Sendung Agenda. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, falls Sie uns Ihre Meinung sagen wollen. Oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Agenda.
Mit der letzten halben Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk und dem weiteren Thema Kleben für das Klima. Wie weit darf Protest gehen? Mit folgenden Gästen. Carla Rochel ist bei uns, Aktivistin, Sprecherin der letzten Generation. Professor Sebastian Koos von der Universität Konstanz. Er hat dort die Professur für Soziologie am Exzellenzcluster Politik der Ungleichheit. Professor Günter Krings, Bundestagsabgeordneter, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, und Georg Ehring, Deutschlandfunk-Redakteur und Experte für Klimaschutz. Professor Koos, vielleicht noch mal eine Mail, auch ob Sie damit Übereinstimmung mit dieser Aussage. Ein Hörer hat uns geschrieben, eine Hörerin, die Protestaktion von der letzten Generation sorgt für viel Aufmerksamkeit in Medien, in der Politik. Und das liegt wohl auch daran, dass man hier von dem eigentlichen Problem wunderbar ablenken kann. Ist das aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass alle jetzt darüber reden, kriminell, nicht kriminell, erlaubt, nicht erlaubt, legitim, legal, und am Ende die eigentliche Botschaft dieses Protestes vielleicht untergeht?
Das ist natürlich eine Gefahr, aber wie das bei solchen Sachen ist, wir alle entscheiden ja mit darüber, wie wir diese Aktionen einordnen. Auch unsere Diskussion hier trägt ja dazu bei, das irgendwie einzuordnen, und wir sprechen ja auch heute hier relativ viel über Klimaschutz und nicht nur über diese Aktionen, obwohl das Thema der Sendung ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Gefahr, aber es ist auch so, dass wir da mit Einfluss drauf nehmen können, wie auch die eine Hörerin gerade sagte, sie ist bemüht, dann bei solchen Aktionen nochmal auf die eigentlichen Ziele hinzuweisen. Und ich glaube, dass das natürlich einen Einfluss auch darauf hat, was am Ende diskutiert wird und was passiert. Wenn ich nochmal einhaken darf, was mich wirklich interessieren würde, ist, Frau Rochel hatte ja gesagt, Sie wollen gerne ins Gespräch kommen, auch mit Politikerinnen und Politikern. Und wie Herr Krings, Professor Krings damit umgeht sozusagen, ob es da eine Gesprächsbereitschaft gibt, ob das überhaupt möglich ist, ob dieser Weg hier auf Politik Einfluss zu nehmen, überhaupt irgendwie erfolgsversprechend ist, weil sonst ist das ja irgendwie eine Forderung, die im Raum steht, der Politikerinnen und Politiker aber aus verschiedenen Gründen, und für die würde ich mich interessieren, eben nicht nachkommen können.
Herr Krings, Sie sind direkt angesprochen.
Ja, selbstverständlich, dass Politik, also auch gewählte Abgeordnete mit auch Aktivisten sprechen. Ich würde aber davor warnen, denjenigen, die solche Aktionen, solche rechtswidrige Aktionen machen, da eine Art Prämie oder einen Vorzug zu geben. Also ich würde jetzt nicht mit jemandem eher ins Gespräch kommen, weil er sich auf die Straße klebt und den sozusagen links liegen lassen, der in anderer Weise protestiert. Insofern hat Politik die Aufgabe, mit allen Gruppen zu sprechen. Ich will auch sozusagen nicht kategorisch Gruppen wie letzte Generation da ausschließen. Aber die würden jetzt bei mir nicht eher einen Termin kriegen als irgendeine andere Gruppe aus meinem Wahlkreis oder auch sonst woher, die mit mir über das Thema sprechen möchte. Und insofern nochmal, wir haben, das Thema wurde sicherlich schon ein Stück weit weiter nach vorne gebracht durch Fridays for Future. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Thema Klimaschutz durch die jetzigen Protestaktionen wirklich weiter nach vorne gebracht wird auf der politischen Agenda.
Frau Rochel, Fridays for Future angesprochen, jetzt gerade, sind Sie auch einen Schritt weiter gegangen, weil Sie den Eindruck haben, ja, Politik redet mit den jungen Leuten, aber am Ende tut sich viel zu wenig oder vielleicht gar nichts?
Ja, die Proteste von Fridays for Future haben die Klimakrise auf die Agenda gesetzt. Das haben wir alle miterlebt. Ich war auch damit auf der Straße. Ich habe auch mit bunten Schildern nach der Schule bzw. in der Schulzeit in Dresden auf der Straße gestanden. Und was daraus gefolgt ist, war aber ein verfassungswidriges Klimapaket. Und dann sind die Teilnehmerzahlen zurückgegangen. Die Leute sind einfach unfassbar frustriert. Viele auch ja auf eine Weise schon hoffnungslos. Und was ich sehr spannend finde, was ja auch gerade diskutiert wurde, ist, dass auch dort am Anfang gesagt wurde, oh je, wie sollen die denn noch ihr Abi schaffen? Wie sollen sie es denn packen im Leben, wenn sie jetzt Schule verpassen? Und dann erstmal ewig lange irgendwie darüber geredet wurde, dass die jetzt Schule schwänzen. Und man dann aber gesehen hat, dadurch wird auch über die Klimakrise geredet. Dadurch, dass eben Schülerinnen der 8. Klasse bereit sind, diese Grenze auch zu übertreten, Regeln zu brechen, weil andere Regeln so viel wichtiger sind. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, was diese Proteste setzen. Dass Menschen gerade solche Angst haben davor und sich so alleingelassen fühlen von der Politik, dass sie bereit sind, sich da jeden Tag, es ist arschkalt draußen, es sind Minusgrade, auf die Straße zu setzen. Und ich glaube, ja, wichtig ist dabei eben auch zu sagen, natürlich brauchen wir viele Bewegungen. Wir brauchen alle Leute auf der Straße gerade, wir brauchen alle Leute, dass sie sich dazu positionieren. Und ich glaube, jetzt ist es gerade auch als Gesellschaft an der Zeit, sich zu fragen, wie machen wir denn weiter? Und jeder und jede Einzelne kann jetzt entscheiden, was mache ich in den nächsten 2 bis 3 Jahren, damit ich mir in 20 Jahren noch in die Augen schauen kann im Spiegel. Und das wünsche ich mir von allen.
Frau Roll, nun haben wir gerade von Herrn Krings auch gehört, das sind natürlich Straftaten, die Sie dort auch begehen, Gesetzesbrüche. Und wenn ich ihn jetzt richtig zusammenfasse, sagt er, dafür darf es dann keine Prämie geben, wenn es um Gesprächstermine mit Politikerinnen und Politikern geht. Ist das nachvollziehbar, dass die Botschaft nicht am Ende lauten darf, sobald du irgendeine Tat oder das Recht brichst, dann hast du relativ schnell einen Termin? Beim Minister, bei Bundestagsabgeordneten, für Sie nachvollziehbar, dieses Argument?
Ich glaube davon, dass Leute, die das Gesetz brechen, deshalb schneller einen Termin bekommen, sind wir ja sehr weit entfernt. Was wir ja machen, ist friedlicher ziviler Widerstand und das ist nichts Neues. Und in der Geschichte hat sich auch gezeigt, dass solcher Widerstand zu einer funktionierenden Demokratie dazugehört, dass solcher Protest demokratisch ist. Wenn die Bundesregierung jeden Tag das Grundrecht bricht, braucht es Menschen, die darauf aufmerksam machen. Dann braucht es eine Gesellschaft, die sagt, stopp, so geht es nicht weiter. Wir machen da nicht mehr mit. Und wir hatten ja schon Gespräche mit einigen PolitikerInnen, auch mit Olaf Scholz letztes Jahr. Und was sich dabei aber eben auch gezeigt hat, ist, dass wir als Gesellschaft, aber auch PolitikerInnen im Einzelnen natürlich auch immer noch verdrängen, wie dramatisch die Situation schon ist. Und ich glaube, wir verdrängen auch, dass wir alle noch eine Handlungsoption haben und dass es gerade noch Hoffnung gibt.
Stimmt beides, Herr Ehring. Verdrängt wird viel, aber wir haben noch ein Stück Hoffnung.
Ja, das 1,5-Grad-Ziel, dabei bleibe ich, das haben wir inzwischen gerissen. Aber 1,6 ist natürlich besser als 1,7 Grad. Und von daher ist es wichtig, das, was passiert. Und es passiert gerade bei erneuerbaren Energien sehr, sehr viel. Die Internationale Energieagentur hat ihre Prognose für Wind und Solar deutlich hochgesetzt. Und das Klimathema wird auch durch das Klima auf der Tagesordnung bleiben. Wir hatten jetzt die Ahrtalflut, solche Katastrophen häufen sich. Wir haben jetzt 1,2 Grad Erwärmung und wir hatten diese unglaubliche Hitzekatastrophe in Kanada. 49 Grad in den Rocky Mountains. Das bleibt und das kommt immer wieder.
Herr Jung aus Hessen ist am Telefon. Herr Jung, grüße Sie.
Ja, hallo, einen schönen guten Morgen. Hier spricht Herr Jung aus Essen. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt einen Beitrag im Radio sagen darf. Ich finde das Thema sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich bin 42 Jahre alt und ich finde, dass da wird mit großen Wörtern und leeren Wörtern umher geschleudert, also so wie RAF-Terroristen oder Prämien oder ich finde, dass es wird zu viel kritisiert, es wird zu viel darüber geredet, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Stattdessen, anstatt über konkrete Handlungen zu sprechen, wird stattdessen gefragt, wie gemütlich ist mir jene Aktion oder wie sympathisch ist mir jene Bewegung. Das ist eine Art Verdrängungsmechanismen und eine Art Machterhaltung, weil man will nicht wahrhaben, dass die Art und Weise, wie wir die Welt konsumiert haben in den letzten Jahrzehnten, führt zu solche Katastrophen. Also ich würde euch, die Medien, darum bitten, ein bisschen weniger über die Guten oder die Bösen zu reden und viel mehr über konkrete Handlungen.
Was der Einzelne tun kann, was die einzelne Politikerin, Politiker tun kann. Geht es in die Richtung, Herr Jung?
Ja, und wenn ich es so sagen darf, ich würde mir wünschen, nach so einer Sendung, dass ich dann zu mir ja sagen kann, okay, ich weiß, was ich in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, in meiner Gegend, in meiner Stadt machen kann, um ein Teil der Lösung zu sein.
Ich gebe das gerne mal auch mit in die Runde auch hinein. Stichwort Verdrängung, Herr Kos. Ist das so, dass da auch in den Medien Scheindebatten, sage ich jetzt mal, geführt werden über Kriminalisierung, wer ist Täter, wer ist Opfer, gut, schlecht, anstatt eben sich wirklich dem Thema auch zu widmen?
Ich würde das jetzt nicht als Scheindebatten abtun wollen. Das sind ja Debatten, die einfach entstehen, die eine Eigendynamik entwickeln. Und im Fall der letzten Generation hat sich da eine große, auch sehr negative Eigendynamik entwickelt. Das haben wir aber auch bei anderen Protesten gesehen, ja, dass da ein gewisser Fokus entstanden ist und das tatsächlich vom eigentlichen Thema ablenkt. Ich glaube, dass einfach die Medien dafür in die Verantwortung zu nehmen, das reicht mir nicht. Da sind wir alle mit in der Verantwortung, wie wir so eine Diskussion drehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir da tatsächlich jetzt wieder produktiver diskutieren, als das eine Zeit lang der Fall war.
Mhm. Frau Rochel, nochmal an Sie auch gefragt. Geht es Ihnen auch darum, sehr, sehr konkret jeden Einzelnen, jede Einzelne in die Verantwortung zu nehmen?
Uns geht es vor allen Dingen darum, die Bundesregierung in die Verantwortung zu nehmen.
Warum gerade immer Richtung Politik und warum nicht in Richtung des Einzelnen?
Ja, das kann ich gerne erklären. Weil, wie gesagt, selbst wenn wir uns alle individuell perfekt verhalten würden, wir weiter in diese Klimakatastrophe rasen. Mhm. Wir orientieren uns seit Jahren an diesem persönlichen CO2-Fußabdruck. Der wurde von der Öllobby erfunden. Als nämlich mal gesagt wurde, ey, ihr zerstört unsere Zukunft, haben die gesagt, aber Moment mal, was macht ihr denn eigentlich alle einzeln? Wie viel Auto fahrt ihr denn? Was esst ihr denn? Und seitdem drehen wir uns alle im Kreis, alle um uns selber und sehen nicht, dass wir als Gesellschaft gerade auf den Abgrund zu rasen.
Was müsste,
deswegen,
ich frage es nochmal, Entschuldigung,
Richtung, deswegen wollte ich ganz kurz noch sagen, bitte, wir brauchen diesen großen Hebel. Und ich denke, das ist das, was gerade jeder Einzelne tun kann. Politisch aktiv zu werden, auf die Straße zu gehen.
Also Abschied von Gas und Öl, das wäre zum Beispiel ein großer Hebel aus Ihrer Sicht.
Ja, das ist gerade notwendig.
Darf ich noch mal kurz fragen? Mich würde tatsächlich interessieren, Herr Professor Krings hat ja gesagt, da gibt es keine Prämie, mit diesen Menschen eher zu sprechen. Wo, Frau Rochel, wo sehen Sie einfach diesen Link Ihrer Aktionen, also das Anklebens an den Straßen zur Politik? Sie adressieren damit ja erstmal die Leute, die im Straßenverkehr stehen. Also dieser Sprung dann zur Politik, auch bei den anderen Aktionen, der ist manchmal doch auch sehr, sehr breit. Sie betonen das zwar, aber ich glaube, das kommt so nicht an. So wird das nicht wahrgenommen.
Ja, ich wünschte, es würde reichen, wenn wir immer wieder direkt die PolitikerInnen konfrontieren würden. Aber wir sind dauernd im Regierungsviertel. Wir sind vor dem Bundestag, wir sind vor den Ministerien. Das kriegt selten jemand mit, weil dort einfach dauernd irgendwelche Leute stehen. Und deswegen, ja, leider braucht es diese Unterbrechung in der Gesellschaft. Und der Link dahin ist trotzdem, dass sich gerade durch alle Parteien hinweg PolitikerInnen positionieren müssen, wie sie dazu stehen, dass sie von PressevertreterInnen immer wieder angefragt werden. Ja, aber was ist denn eigentlich? Tempolimit wäre ja jetzt nicht so schwer. Und wenn selbst der ADAC das fordert, wollt ihr nicht vielleicht mal? Und wir sehen eben auch, dass einige PolitikerInnen sich da sehr klar positionieren. Gregor Gysi hat uns vor Gericht verteidigt. Und es stellt auch die Frage an die einzelnen Politiker und Politikerinnen, die ja häufig selber Kinder haben, die selber noch viele, viele Jahre auf dieser Welt leben werden. Was tue ich auch für mein eigenes Leben? Und die haben gerade Macht, die haben Verantwortung und können es schaffen, das Ruder rumzureißen.
Herr Kuss, ist damit Ihre Frage beantwortet oder gibt es da noch ein Nachdenken?
Natürlich gibt es weiterhin ein Nachdenken, aber ich finde, das ist schon wichtig, das eben immer mal wieder so einzuordnen. Und da geht es ja natürlich auch darum, irgendwie in der Öffentlichkeit für diese Anliegen Gehör zu finden. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, auch mit den Politikerinnen und Politikern, also wenn sie da Aktionen machen, das halte ich auch für wichtig, selbst wenn das medial nicht diese Resonanz hat. Ja, weil da geht es ja darum, direkt an den Schnittstellen der Entscheidungen wirksam zu werden. Und das ist manchmal vielleicht genauso wichtig, wie überhaupt eine mediale Präsenz zu haben.
Wenn ich da nochmal ergänzen darf, ist auch durchaus mein Eindruck, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, ich spreche gar nicht von mir selber, ist, hier wird eine Debatte polarisiert. Gut, kann man sagen, das ist vielleicht nötig, muss diese Polarisierung haben. Aber ich sehe auch nicht, wie sozusagen der Link zur Politik dann funktionieren soll. Also was ich gespiegelt bekomme aus meinem Umfeld, vielleicht nicht ganz die ganze Breite der Gesellschaft, aber da wollen Leute unbedingt Aufmerksamkeit haben. Und dann den nächsten Schritt, jetzt müssen wir mit denen aber auch mehr reden, ist eher eine Abwehrhaltung. Warum sollen wir gerade denen mehr zuhören als anderen, wenn für die das Ziel ist, so viel Aufmerksamkeit? Und wenn es um, sag ich mal, interessante Gesprächspartner geht, da gibt es, finde ich, andere Gruppen, die da viel kreativere, auch vielschichtigere, auch Maßnahmenvorschläge präsentieren. Also hier höre ich immer nur ein 9-Euro-Ticket und Tempolimit. Das ist eigentlich ein sehr eingeschränkter Maßnahmenkranz, der da vorgeschlagen wird. Also da gibt es andere Gruppierungen, andere Gesprächspartner aus Wissenschaft, aus auch Protestgruppierungen, wo ich eigentlich viel Interessanteres höre und viel vielschichtigeres höre.
Also das, was wir mitbekommen, Herr Krings, oder vielleicht auch für uns alle ist, es gibt eine riesengroße Resonanz von unseren Hörerinnen und Hörern. Viele, viele, viele Mails. Es gibt im Pro und Contra ungefähr ein 50-50 mit einem leichten Überhang, was das Verständnis auch betrifft für diesen Protest. Einen leichten Überhang auf jeden Fall auch dafür. Also das Thema bewegt die Menschen. Die Menschen haben eine Meinung dazu. Und ich denke, da ist schon auch nochmal, zumindest was die Resonanz betrifft bei unseren Hörern und Hörern, da ist schon auch nochmal eine Debatte auch nochmal losgetreten worden. Am Telefon ist Renate Prodowski. Erstmal, Herr Jung, nochmal herzlichen Dank nach Hessen. Frau Prodowski aus Berlin, ich grüße Sie. Hallo. Ja.
Schönen guten Tag. Genau, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir alle halt mehr für das Klima tun müssen und dass es nicht damit getan ist, dass wir irgendwie sagen, wir kaufen Elektroautos, sondern dass wir wirklich das Gesamtkonzept uns angucken müssen, wie viel CO2 wir verbrauchen. Und das denke ich eben auch nur, wie die, ich weiß jetzt den Namen nicht von der Protestbewegung, der Frau
Rochel.
Dass eben Frau Rochel, genau, Entschuldigung, dass eben die Politik da halt was macht, weil jeder Einzelne eben oft doch zu träge ist und vielleicht auch unwissend ist, um da zu handeln.
Mir hat gerade Ihre Mail ist mir gerade reingereicht worden, Frau Prodowski, und da haben Sie geschrieben, ich vermisse ein Yes We Can, eine Yes We Can Mentalität. Warum ist Ihnen das wichtig?
Also ich denke eben, dass es oft so ganz negativ dargestellt wird, irgendwie ja Verbotspartei und Klima, und das erlebe ich auch in meinem Umfeld. Und ich finde aber zum Beispiel, wenn man in Unverpacktladen geht und da sind die Verkäuferinnen total engagiert und das motiviert und toll und haben tolle Ideen, wie man einfach jedes Gramm CO2 irgendwie einsparen kann, dann motiviert mich das total, selber nochmal zu gucken. Mhm. Und das finde ich eben auch, wenn jetzt Politikerinnen irgendwie sagen, von wegen, ja, kalt duschen, das ist irgendwie eine Alternative, jetzt platt dargestellt, mich motiviert es dann. Also das ist irgendwie... und das finde ich aber, wird oft so total, wenn es in so politischen Parteisystemen rüberkommt, dann wird es eben oft als negativ irgendwie abgetan. Und
ich gebe das gerne mal in die Runde weiter, Frau Prodowski, vielleicht auch mal an meinen Kollegen Georg Ehring. Diese Yes, we can, ja, wir schaffen das, wir bekommen das hin. Also diese positive Grundstimmung, diesen Aufbruch auch nochmal neu zu starten, anstatt zu sagen, da gibt es Probleme da und da und dort. Wäre das wichtig aus der Politik, aus den Medien heraus, solch eine Botschaft?
Ja, auf alle Fälle. Also für die Politiker heißt es, vor allem mit den Leuten reden, die Lösungen anzubieten und vorzuschlagen haben und nicht mit den Leuten, die Bedenken haben beim Klimaschutz. Und für jeden Einzelnen, man kann durchaus beim eigenen Verhalten gut ansetzen. Und da rate ich immer zu den großen Unterschieden. Der größte Unterschied, den man machen kann und den man ganz einfach machen kann, ist nicht in Flugzeuge steigen, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt, weil mit einem einzigen Flug ruiniert man seine gesamte Klimabilanz für das Jahr. Der zweite ist, wenn man Eigentum hat, ein Haus hat, das vernünftig zu dämmen und die Heizung zu sanieren. Das können viele nicht machen, aber diejenigen, die es können, die sollten es auch tun. Solaranlage aufs Dach tun, weniger Fleisch essen, klimafreundlich sich ernähren.
Nun sagt Frau Rochel, ja, das sind alles Botschaften, die kommen letztlich aus der Ölindustrie. Aber jetzt muss die große Politik muss jetzt handeln.
Ja, da hat sie auch recht. Die große Politik ist in allererster Linie gefordert, aber das heißt nicht, dass man den Einzelnen aus der Verantwortung entlassen kann.
Und es ist ja,
wenn ich dazu noch mal was sagen?
Ja, Frau Rochel, danach kann ich ja. Machen Sie jetzt mal.
Genau, also Frau Prodowski, ich bin jetzt die Hörerin. Kann ich ganz kurz was dazu sagen?
Ach so, Frau Prodowski, Entschuldigung, natürlich, ja, klar.
Okay, genau. Also ich finde, diese Vorschläge, die Herr Ehring gemacht hat, das ist ja total schön und gut. Also mein Mann ist Spanier, wir fahren jedes Jahr ein bis zweimal im Jahr nach Spanien mit dem Zug seit Jahren, aber werden dafür im Grunde, müssen wir da unser gesamtes Geld hinblättern, weil das einfach total teuer ist. Und wenn ich dann von anderen Leuten höre, die für 15 Euro irgendwo hinfliegen, das ist nun mal eine politische Entscheidung, das so zu steuern, wie viel was kostet. Denn es ist ja auch zum Beispiel für Kinder nicht so komfortabel, 24 Stunden im Zug zu sitzen, wie sich irgendwie 3 Stunden ins Flugzeug zu setzen.
Ein Nicken meines Kollegen Georg Ehring gebe ich mal an Sie weiter, Frau Prodowski. Nochmal herzlichen Dank dafür. Herr Krings, ich glaube, Sie hatten sich gemeldet und dann soll Frau Rochel auch noch zu Wort kommen.
Ja, sehr gerne. Also über Kerosinbesteuerung in der Tat, da sehe ich auch etwas kritisch, was da Politik gemacht hat. Es war nicht nur Politik, es sind auch Geschäftsgebaren von Unternehmen, die sagen, wir wollen diesen Markt als Fluggesellschaften da bedienen. Also ich halte das auch in der Tat für eine gesellschaftlich nicht so tolle Entwicklung, dass man mal fürs Wochenende eben weiten Flug macht. Aber wichtig ist Optimismus, was Sie angesprochen haben. Und da ist meine Sorge eben, dass wir in so eine Vergeblichkeitsgefühlsfalle laufen, wenn wir auch so tun, als ob die Politik jetzt noch gar nichts gemacht hätte, bei null anfängt. Also schauen Sie sich einfach mal, das war jetzt aufwendig, die Protokolle des Bundestags der letzten Jahre an. Auch das, was im Gesetzblatt steht. Wir haben viele Gesetze gemacht, die erneuerbare Energien gestärkt haben, die Klimaschutz, Energiewende befördert haben. Also wir sollten, wenn wir so tun, als ob die Politik noch nichts gemacht hätte, ist das A falsch und B führt das wirklich zu einer Frustration, die am Ende auch nicht dazu führt, dass wir unsere Anstrengungen noch intensivieren können.
Frau Rochel, vielleicht jetzt auch nochmal den Blick 4 Minuten vor Ende der Sendung in die Zukunft. Da gibt es eine Sorge vor Radikalisierung. Da gibt es eine Sorge davor, dass, wenn die Politik nicht so reagiert, wie Sie sich das vorstellen, wenn die Ziele, die Sie auch benannt haben, Stichwort Tempolimit, nicht eingeführt werden, was passiert dann? Besteht die Gefahr, dass Sie sich weiter radikalisieren, dass der Protest noch radikaler wird?
Unsere Proteste werden immer gewaltfrei bleiben. Das, was wir machen, ist friedlicher Widerstand. Das ist auch eine Strategie dahinter. Also wir machen das ja nicht einfach so.
Also die Warnung dabei, vor Klima-RAF aus Ihrer Sicht kann gestrichen werden, insofern, dass Sie sagen, es wird keine Gewalt gegen Menschen geben.
Ja, das können wir definitiv streichen. Mhm. Weil das, was wir machen, ist ja, um Leben zu schützen. Wir würden niemals da in die gewaltvolle Schiene schwenken. Mhm. Und ja, ich denke, die Punkte zu Optimismus und Hoffnung sind super wichtig, weil sonst bleibt man einfach hängen in so einem Ohnmachtsgefühl, was ich auch echt lange Zeit hatte. Ich habe lange Zeit alles, was mit Klima zu tun hatte, viel verdrängt, weil es mir einfach nicht in mein Leben gepasst hat, was ich mir da gerade aufgebaut habe. Und um da rauszukommen, müssen wir aber einmal eben erkennen, okay, das, was die Bundesregierung in den letzten Jahren gemacht hat, führt uns immer noch in eine 3-4 Grad heißere Welt, führt uns in eine Massenvernichtung. Und so klar muss man das auch benennen. Und was machen wir, damit das nicht passiert? Und da ist natürlich jeder und jede Einzelne gefragt. Jeder und jede Einzelne, jeden Tag, was mache ich? Was mache ich mit meinem Leben? Nehme ich Einfluss gerade auf die Politik? Mache ich als Bürgerin, Bürger dieses Landes klar, das ist nicht das, was ich möchte, das ist auch nicht das, was ich gewählt habe. Ich habe Olaf Scholz als Klimakanzler gewählt. Wir stehen jetzt dafür ein, dass er das auch umsetzt. Und ja, ich glaube, da eben auch ins neue Jahr mit einem Blick von Hoffnung und Handlung zu gehen, ist unglaublich wichtig.
Okay, Hoffnung und Optimismus höre ich bei Ihnen raus. Herr Kos, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Also gibt es ein Stück Hoffnung und Optimismus, auch das, was da jetzt auch medial natürlich auch oder in den Medien auch immer wieder über diese Proteste auch berichtet wird, dass sich da etwas verändern wird und tun wird? Und wenn nicht, dass vielleicht eine Art von Radikalisierung ausbleibt, die der ein oder andere befürchtet?
Natürlich, Hoffnung gibt es immer. Hoffnung ist ganz wichtig und man darf nicht vergessen, die Klimabewegung ist deutlich größer eben als nur die Gruppe der letzten Generationen. Die ist sehr, sehr groß und die Klimabewegung und die Klimaziele genießen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und allein das verleiht Hoffnung. Nur muss das ab und zu mal sichtbar werden und auch für die, die die Gesetze machen, spürbar, damit wirklich auch was passiert. Denn diese Größe ist da und das stimmt mich tatsächlich doch sehr hoffnungsvoll.
Herr Ehring, ganz kurz, Hoffnung und Optimismus nochmal auch an Sie.
Ja, der Optimismus hält sich ein bisschen in Grenzen. Wir haben was gemacht. Es hat in den letzten Jahren eine ganze Menge gegeben. Jetzt sind wir kurz vor Toresschluss und stellen fest, wir haben noch lange nicht genug gemacht. Die Bilanz ist schlecht. Nicht nur in Deutschland, es sind ganz viele andere Länder, die da zum Teil besser, zum großen Teil aber auch schlechter sind. Und jetzt kommt es in der Klimapolitik drauf an, da nochmal einen Zahn zuzulegen oder auch zwei Zähne, die rot-grüne gelbe Regierung ist auf halbem Weg stehen geblieben.
Hoffnung, dass das geschieht, auch politisch geschieht, dass da noch ein Zahn zugelegt wird?
Ja, die Hoffnung habe ich. Ich glaube, die Entwicklung des Klimas sorgt dafür, dass man dazu gezwungen wird.
Okay, das nehmen wir als Schlusswort. Kleben für das Klima, wie weit darf Protest gehen? Ich danke meinen Gästen heute Morgen. Ich danke Ihnen für viele, viele Mails, Anrufe, die wir erhalten haben, die wir sicherlich auch noch nachbereiten werden. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.